Der Alois Pichler, den ich letztes Mal erwähnt habe, Bergenarchiv, Wittgenstein-Archiv Bergen, hat seine Dissertation unter anderem, Dissertation, Habilitation, unter anderem um die These herum geschrieben. Also da sind sehr wichtige Sachen drinnen, auf die ich auch noch immer zu sprechen kommen werde, aber etwas, was für ihn an dieser Stelle sehr, sehr wichtig ist, ist, dass er sagt, dort, wo der Wittgenstein verworfen hat, was er im Manuskript 115 tut, dort ist der wirkliche Anfang, er ist sozusagen auch ein bisschen unterwegs zum wirklichen Anfang, wenn man schon einen braucht, nicht? Wenn man schon einen solchen Anfang braucht, dann ist er dort der wirkliche Anfang für den späten Wittgenstein. Und zwar warum? Weil er die Schreibweise entscheidend ändert. Was da drinnen im Manuskript 115 ist, und ich werde auf diese Sache dann im Verlauf noch der Vorlesung in diesem Semester und im nächsten Semester genauer eingehen, weil ich glaube, dass das tatsächlich hochinstruktiv ist, was da passiert. In dem Manuskript 115 versucht er also im Anschluss an dieses Wittgenstein-Beispiel Sprachspiele noch systematisch zu entwickeln. Also systematisch von einfachsten Zuständen in kompliziertere Sprachspiele überzugehen, so als ob man eine Weise finden könnte, vom einfachsten zum komplizierten linear fortzuschreiten, systematisch fortzuschreiten. Und es ist, denke ich, ganz berechtigt zu sagen, der Grund, warum er mit dem Ganzen nicht einverstanden war, ist, weil das sich mit dem, was er sagen, mitteilen wollte, überhaupt nicht ausgeht. Und es ist eben charakteristisch zu sehen, dass er, jetzt wieder zurück, an der Stelle, an der er zu seiner Urfassung kommt, zu diesem Manuskript 142, dass er an dieser Stelle die Systematik aufbricht, dass terminologisch, wie das der Alois Pichler fasst, ist vom Buch zum Album, ist ein schöner Untertitel, den man sich hier merken kann, und der Begriff Album kommt von Wittgenstein selber. Den hat er also selber im Nachlass dafür verwendet. Es geht also hier um eine Albumvorstellung. Und wie das nun zu betrachten ist, können Sie auch darin sehen, dass sich hier oben einen ganzen Schwarm von zusätzlichen Inputs notiert habe. Diese Inputs sind erstens mal die, das sind sozusagen, wie sagt man, nackte Katalogzahlen zunächst mal, hinter denen sich aber wichtige Sachen verbergen. Katalog 213 ist ein entscheidend wichtiges Ding, das wird uns immer wieder begegnen, das ist das sogenannte Big TypeScript. Das Big TypeScript ist das Produkt der Verzettelung und Neugestaltung der Arbeiten von 29 bis 33 in etwa. Alles, was er da geschrieben hat, hat er tippen lassen, reorganisiert und in ein großes TypeScript hineingetan. Mit diesem TypeScript auf das hat er immer wieder zurückgegriffen. Das hat einen ganz bestimmten Stellenwert. Ich denke, dass ich im nächsten Studienjahr über das Big TypeScript da was machen werde. Also darauf hat er zurückgegriffen. Material vom Big TypeScript kommt da rein in die Urfassung. Dann gibt es das Item 140. 140 nennt, das hat als Titel in der Nachlassforschung hat den Titel, den Wittgenstein ihm auch gegeben hat, großes Format. Das sind lose Blätter. Diese losen Blätter sind entstanden im Rahmen einer der mehreren Überarbeitungen des Big TypeScripts. Schauen wir uns vielleicht das an. Ich glaube, das habe ich hier auch. Dieses große Format ist 140, ja, hier das große Format. Das hat insgesamt 40 Seiten, denke ich. Und ganz am Ende dieser 40 Seiten kommt eine aus den aus dem Big TypeScript entnommene Version unseres Anfangs, hier auch wieder Paragraph 1, ganz bruchlos kommt es hier rein in dem großen Format. Sage ich Ihnen nur, ich sage es Ihnen jetzt hier in der Explikation der philosophischen Untersuchungen, das kommt jetzt dann nochmal und ich kann mich kurz fassen, wenn es um die Paragraphen 1 bis 4 geht, aber in diesem großen Format tritt so etwas eben an wichtiger Stelle tritt das Ding auch auf. Katalog 114 und 115a, das sind nicht immer, muss man dazu sagen, das sind nicht immer die ersten Seiten, die da eine Rolle spielen. Es geht um das, um den Material, wie sagt man, eine Wählerstromanalyse, sagt man in umstrittenen, also in bewegten Zeiten. Das ist sozusagen eine Textstromanalyse, die man hier machen kann. Also Auszüge davon gehen hier mit rein. Gut. Das ist also der erste Punkt, wo man die Sache in etwa greifbar hat. Was passiert dann weiter? Da gehen wir hier entlang. Sie haben Folgendes. Der zweite bzw. dritte Teil des der Frühfassung. Also Urfassung, Frühfassung, vielleicht sollte ich das auch noch sagen für Leute, die es gerne nachlesen. Die Urfassung ist das, was hier bei Schulte abgedruckt ist, ab Manuskript 142, abgedruckt ab Seite 51. Das ist die Urfassung. Gretel von Ludwig zu Weihnachten 1936, ein schlechtes Geschenk. Das hat er dort hineingeschrieben, angefangen anfangs November 1936, das haben wir schon gesehen. Das hat eine bestimmte, einen bestimmten Charme dadurch, das besteht aus, dass ich es gleich mal jetzt hier Ihnen sage, aus 188, ja, aus 188 Bemerkungen besteht diese Urfassung. Eine kleine biografische Vignette. Er hat es seiner Schwester zu Weihnachten geschenkt, dann hat er sie aber wieder abgeknöpft, weil er hat im Jahre 37 daran weitergearbeitet, handschriftlich. Das ist sozusagen auch eine eigene Art von Weihnachtsgeschenk. Dann, gut, also wenn mir sowas jemand zu Weihnachten schenkt, eines der wichtigsten Manuskripte des 20. Jahrhunderts, dann gebe ich es ihm auch zurück, dass er was weiterschreibt hinein. Gut, das zweite ist die Frühfassung, die gibt es beim Schulte ab der Seite 205. Und diese Frühfassung eben bestehend aus Manuskript 225, 220, 221, die ist erweitert auf 448 Eintragungen, wobei man, ja gut, lassen wir es mal dabei. Jetzt gibt es, und hier geht es also in der Story weiter, jetzt gibt es eine das sollte ich doch sagen, das muss ich jetzt nochmal nachschauen. Ich bin da nicht hundertprozentig sicher, dass das stimmt, aber ich glaube, dass der Schulte, also das muss ich jetzt noch checken, bin jetzt selber verwirrt, was es mit dem zweiten mathematischen, also Grundlegung zu der Mathematik auf sich hat, ob der Schulte das auch mit reinnimmt hier, ja doch, ja. Also er hat 220 hat er drin, Bemerkungen zur Grund, das was dann zu den Bemerkungen zur Grundlegung der Mathematik wird, richtig, das hat er hier drinnen in der Frühfassung. Das ist das Manuskript 221. Dieses Manuskript 221
Das wird dann extra genommen und eine Kopie davon wird zerschnitten und aus diesen Schnitzeln wird ein neues Konvolut angefertigt, das dann zur Grundlage gedient hat für die Bemerkungen zur Grundlegung der Mathematik. Ab diesem Zeitpunkt fällt dieser zweite Themenkomplex aus der Geschichte der Entstehung der philosophischen Untersuchungen raus. Was dann des Weiteren passiert, ist, dass bestimmte Textarbeit weitergeführt wird, beziehungsweise eingebaut wird in diese in die Frühfassung aus den hier genannten verschiedenen Manuskripten. Das kommentiere ich nicht weiter besonders. Sie sehen nur hier an der Zahlenfolge, nicht 15, 115, 116, 117, 118, 119. Das sind alles Arbeitsbücher und hier haben Sie Taschenbuch, also Notizbücher. Diese Arbeitsbücher werden, in denen er, also das ist nicht die tägliche Arbeit, die tägliche Arbeit macht er in den Notizbüchern und in den entsprechenden größeren Heften schreibt er das ins Reine und was er dort ins Reine geschrieben hat, überträgt er dann auch eben in Typoskripte und das Resultat davon, also das Resultat einer der Überarbeitung von Typoskript 220, da ist das 221 ist eben schon weg, unter Einsatz dieser weiteren Arbeitsmethoden ist die sogenannte bearbeitete Frühfassung Typoskript 239 gefunden, auch relativ spät, 1977 erst. Das ist etwas, wo Sie also sehen, schauen wir uns mal an, wie das aussieht, eben auch jetzt nur vom Anfang her, 239. Typoskript 229, 239. Typoskript einer bearbeiteten Frühfassung von 220. Hier sehen Sie es, da kommt wieder der Augustinus drinnen vor. Und ich glaube, das habe ich auch nicht. Als Faksimile habe ich das auch nicht. Gut. Jetzt sind wir vorgedrungen bis zum Jahre 1942. Das Ding hat 134 Seiten. Das ist eben nur die Hälfte von dem, was in der Frühfassung vorgelegen ist. Das ist also das Ende der ersten Seite. Jetzt schauen wir uns die zweite an, wie es weitergeht. Die bearbeitete Frühfassung ist hier notiert als Vorlage. Also worum es hier geht, wenn Sie sich anschauen, mit der Textunterlage, die zentrale Funktion hat zunächst einmal dieses hier, die Zwischenfassung. Für diese Zwischenfassung gibt es kein Manuskript, weil er die wörtlich auseinandergenommen und anderswohin eingebaut hat, im Speziellen in die Spätfassung eingebaut hat. Das heißt, er hat an der Stelle einfach die Seiten genommen und hat sie an der entsprechenden Stelle in die Spätfassung eingebaut. Man kann die Zwischenfassung aber sehr gut rekonstruieren. Wenn man sich die Zettel, also die Seiten, die in der Spätfassung aus einer bestimmten Schreibmaschine kommen, nimmt, diesen Text nimmt und die ganzen handschriftlichen Korrekturen wegnimmt, dann kann man rekonstruieren, was die Zwischenfassung gewesen ist. Und in diese, die Zwischenfassung aus dem Jahre 45, in die also einerseits die bearbeitete Frühfassung reingeht, in die möglicherweise diese 221er Nummer reingeht, diese Diktatgeschichten, da gibt es sozusagen auch ein Typoskript, das erspare ich Ihnen zunächst einmal. Hier habe ich geschrieben, ist rekonstruierbar. Die Zwischenfassung, die ist deswegen auch bemerkenswert, die Zwischenfassung, weil das Vorwort, das überliefert ist und das jetzt hier am Ende steht mit Cambridge 1945, dieses Vorwort ist für die Zwischenfassung geschrieben. Also an der Stelle, was der Wittgenstein selbst ist deswegen interessant, weil im Vorwort stehen doch einige interessante Bemerkungen darüber, wie der Wittgenstein dem Buch gegenüber steht. Das ist eigentlich so ähnlich wie im Traktat. Ich wäre überhaupt, das kann ich jetzt hier vielleicht gleich mal vorweg ankündigen, damit Sie mit so ein bisschen etwas zum Nachdenken, zum Orientieren haben. Mein Text-Interpretationsansatz von den philosophischen Untersuchungen wird unter anderem darin bestehen, dass ich ganz stark, also dass ich eine Idee stark zu machen versuche, dass nämlich der Anfang der philosophischen Untersuchungen eigentlich der Versuch ist, dasselbe noch einmal zu machen, was der Traktat gemacht hat. Also Sie kennen den Anfang des Traktates, die Welt ist alles, was der Fall ist, und diese, auf diese Art und Weise die Philosophie thesenartig, abschlussartig, glasklar und alles sozusagen sagen wollend zu beginnen. Und das ist nicht etwas, was man normalerweise mit den philosophischen Untersuchungen verbindet. Da gibt es große Orientierungsschwierigkeiten. Wer spricht, also alles das, was ich von Savigny das letzte Mal zitiert habe, wer spricht, worum geht es, diese Dinge? Ich glaube, dass also gerade der Beginn der philosophischen Untersuchungen fruchtbar gelesen werden kann, eigentlich als noch einmal der Anfang des Traktates und jetzt aber auf eine Art und Weise gesagt, die weiteren Erkenntnisse, die er nach dem Traktat gewonnen hat, mit einbezieht. Das werde ich versuchen, Ihnen dann ein bisschen plausibel zu machen. Der Grund, warum ich es jetzt hier erwähne, ist, weil diese Struktur von ich schreibe ein Vorwort, in dem Vorwort äußere ich mich über den Zweck des Buches, äußere mich auch ein bisschen selbstquälerisch, könnte man sagen. Es hat ja das Vorwort des Traktatus und das Vorwort der Untersuchungen, beide haben diese Art von programmatisch selbstquälerischer Note, nicht? Im Traktatus Vorwort steht am Anfang, und wenn ich mich nicht täusche, besteht der Verdienst meiner Arbeit darin, gezeigt zu haben, wie unwichtig das ist, was ich da getan habe. Und am Beginn der philosophischen Untersuchungen steht das, weiß jetzt gar nicht, ob es hier drinnen, ob das in dieser Variante drinnen steht. Ich hätte gerne ein besseres Buch geschrieben, aber die Zeit ist vorbei, in der ich es schreiben konnte. Jetzt gebe ich euch also das. In jedem Fall, also dieses sehr skeptische Moment ist in beiden drinnen. Und dann fängt das Buch an. Und ich werde darüber noch weiter sprechen. Wie gesagt, das Vorwort kommt aus der Arbeitsphase zu dieser Zwischenfassung. Und dann geht es weiter hier nochmals auf die Art und Weise, dass Wittgenstein aus den folgenden Texten Beständen, die sind hier links, sehen Sie es, links angeführt, ja. Aus den Textbeständen, da haben Sie nochmal das Big TypeScript 213, haben Sie die Katalogbände 114 bis 116, 130, 129. Aus diesen Textbeständen fertigt er noch einmal Extrakte an, Zettel, die er in Bemerkungen tippen lässt. Das sind die Bemerkungen, sogenannten Bemerkungen 1 und Bemerkungen 2. Diese Bemerkungen haben Sie hier unter 228, 229 Bemerkungen 1 und Typoskript von 128, diese beiden Bände hier. Aus diesen Bemerkungen wird dann nochmal eine Fassung getippt, das ist die sogenannte Spätfassung. Ich habe etwas Wichtiges übersehen, das ich Ihnen an der Stelle doch noch erwähnen muss. In diese Zwischenfassung, was ist der Unterschied der Zwischenfassung, der wichtige, da habe ich gesagt, ich erspare es Ihnen, aber ganz kann ich es Ihnen doch nicht ersparen. Dieses Manuskript 129, das hier angeführt ist, das enthält einen relativ wichtigen Beitrag, ein bisschen später in den philosophischen Untersuchungen, geht damit rein, das hat er 44 in Swansea geschrieben. Das ist zusätzliches Textmaterial, das ganz, ganz frisch ist. Es ist an der Stelle auch deswegen nicht uninteressant, weil, wenn Sie sich anschauen, das ist also diese Zwischenfassung ist 45 und die Spätfassung ist 45, 46. Da hat er Dinge drinnen, die er 1944 geschrieben hat. Aber gleichzeitig greift er zurück auf Material aus dem Jahr 33, wie Sie es hier sehen, mit dem Big TypeScript und hat also unter Zuhilfenahme von physischen Seiten aus der Zwischenfassung hat er jetzt dann die Endfassung zusammengestellt. Diese Endfassung gab es ursprünglich in drei Varianten, einem Original und zwei Durchschlägen. Diese Sache ist nicht ganz erhalten, es ist das Original verschwunden, weil das vermutlich beim Drucker geblieben worden ist. Das ist eine weitere kleine biografische Besonderheit. Irgendjemand hat es nicht abgeholt, vermutlich. Also die Druckvorlage zu den philosophischen Untersuchungen ist verloren. Es gibt aber zwei Durchschläge davon, die allerdings wiederum den speziellen Charme haben, jede extra überarbeitet zu sein mit unterschiedlichen Anmerkungen, sodass also und keine der beiden vorhandenen Druckversionen kann die vorhandenen Typoskript Durchschläge kann die Druckversion gewesen sein, weil in der Druckversion schaut es noch einmal anders aus. Das heißt, wir haben da kleine Varianten. Diese Varianten sind aber vergleichsweise harmlos, sage ich Ihnen nur, also es geht um Groß-Kleinschreibung, Kommas, wie macht man Gedankenstriche, solche Sachen. Ist also, da passiert schon halbwegs Wichtiges, aber nichts wirklich Grundstürzendes. Und die nennt man also normalerweise 227 Alpha und Beta. Es handelt sich um 324 Seiten, wie Sie hier sehen. In dieses Manuskript, also diese Durchschlagskonvolute, sind eingefügt rausgeschnittene Zettel aus den Bemerkungen, also aus diesem Ding hier. Und das ist etwas, was man vom Editionstechnischen schon relativ früh gesagt hat. Es gibt Fußnoten, wenn Sie in den im Standard in der Suhrkamp-Ausgabe der philosophischen Untersuchungen nachschauen, finden Sie dort unterm Strich bestimmte Notizen, als ob das Fußnoten wären. Das sind keine Fußnoten. Das sind Zettel, die eingefügt hätten werden sollen an genauer Stelle, an genau angebbarer Stelle in diesem Manuskript, die Herausgeber aber dort nicht eingefügt haben, sondern als Fußnoten mitgeteilt halt auf der Seite, auf der sie gelegen waren. Das ist also in etwa der Verlauf der philosophischen Untersuchungen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen plastisch gemacht habe, dass es da keine Geburtsstunde gibt davon. Vielleicht wollen Sie was sagen dazu? Fragen? Ja.
Ich frage die Frage, die blasphemisch klingt, ja. Nicht blasphemisch sein soll. Wenn hier also ständig im Wesentlichen gleiche Texte verschoben werden, dann würde das nahelegen, dass ja keine innere Entwicklung stattgefunden hat. Das heißt, das Wesentliche muss ja dann eigentlich sein, die verschiedene Gewichtung und die verschiedene Aussage dieser Textbausteine jetzt herauszuarbeiten. Und es ist ja noch viel schwieriger, als die Topologie zu verfolgen.
Das ist in keiner Weise blasphemisch. Das finde ich absolut genau on the spot. Das ist genau das, Thema. Die Topologie kann nur eine erste Illustration sein. Das kann die Arbeit, die Sie ansprechen, überhaupt nicht leisten. Es ergibt sich an der Stelle die entscheidende Frage, warum hat er so herumgedoktert? Nicht? Was ist das Motiv davon? Man könnte natürlich sagen, und da komme ich natürlich jetzt auch zu meinen Interpretationsmaximen, man könnte natürlich sagen, also Arbeitshypothese 0,5, das ist ein einigermaßen konfuser Typ, der hat nie irgendwas hingebracht, der hat immer wieder angefangen, dann war er unzufrieden. Das ist einfach ein Chaos, ja? Das ist einfach ein Durcheinander, was soll man damit machen? Ja? Ist eine Interpretation. Interpretation 0,6, er war halt so zwangshaft, dass er das Perfekte haben wollte und es niemals geschafft hat, es dorthin zu bringen, wo es ihm wirklich sozusagen gelungen erschienen ist. Ich kann Ihnen, ich zeige Ihnen eine Sache, weil die an der Stelle, also es klingt jetzt ein bisschen so abschätzig, aber es gibt schon Punkte, wo man auf solche Ideen kommen kann. Im Notizbuch 152, das eine große Rolle spielt in der Vorbereitung für, das können Sie sich anschauen, das 152er Notizbuch, wo kommt das drin vor? Ich glaube, das kommt im vorherigen. Hier, das sind Vorstufen zur Urfassung. Ja? In das 152er Notizbuch trägt er ein Vorstufen für diese Urfassung. Und da gibt es etwas, gibt es also sozusagen eine Passage, die kann man eigentlich nur herzzerreißend nennen. Ich zeige es Ihnen mal, da muss ich leider nach vorne klicken. Das ist auf Seite 30 oder sowas. Also ich bin natürlich jetzt in der biografischen Betrachtungsweise, ist mir schon klar. Aber ich nehme die als einen Teil der Antwort auf Ihre Frage. Hier, fängt auf 39, fängt es an, sehen Sie es? Das ist noch, das schaut noch so aus, das sieht man auch ein bisschen, wie ein Notizbuch arbeitet. Da trägt er nicht das ganze Zitat rein, sondern Augustinus beschreibt im ersten Buch der Bekenntnisse, wie das Kind seine Muttersprache lernt. Er sagt, dann geht nichts weiter. Und jetzt schauen Sie sich einmal an, was dann passiert. Da versucht er fünfmal dieselben Phrasen, welche am besten passen. Ja? Quasi eine erste Antwort auf das, was Sie sagen. Das ist einfach sozusagen stilistische Überempfindlichkeit oder wie immer. Also das. Es geht ihm an der Stelle, sieht man es wirklich, es geht ihm darum, was auf der ersten Zeile steht. Ja? Und ob das jetzt beschreibt, wie das Kind die Sprache lernt oder beschreibt, wie der Mensch die Sprache lernt oder beschreibt das Lernen der Sprache. Ja? Das ist, also das könnte man schon als Gedicht verwenden, ne? Was da drinnen steht, wenn man es mal umdreht. Wie der Mensch die Sprache lernt, so. Das heißt, es gibt ganz deutlich in diesem komplexen Gefüge Stufen, die sind Skizzen, Übungen, Empfindlichkeiten und sowas ähnliches, wo man sagen kann, okay, nett, dass wir es wissen, aber was bringt das philosophisch? Ne? Zweitens, Es gibt aber auch, und da verweise ich auf das auf dieses kleine Büchel vom, wiederum vom Alois Picher, von dem ich das übrigens, also was ich über 1 bis 4 habe, entnehme ich dem hier. Das ist nicht alles meine Recherche, dass ich das gleich dazu sage. Ich habe es sozusagen so umgesetzt und nachgeprüft. Aber im Prinzip steht das da drin. Und der macht jetzt das Folgende. Der geht Schritt für Schritt die einzelnen Entwürfe nach, beschreibt es erstens bibliografisch, archivarisch und versucht dann auch, das Ganze philosophisch nachzuvollziehen und versucht aus dem Duktus eine philosophische Lehre zu bekommen. Das ist also ich finde das hochinteressant. Man hat also starke Informationen darüber, was da alles eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass man so betrachten sollte, der Alois Picher, sagen wir mal, beansprucht das auch nicht. Man darf das auch wiederum nicht so betrachten, als dass er sozusagen gesagt hätte, ich habe jetzt die Vorstellung des ersten Kapitels. Und das erste Kapitel schaut einmal so aus und jetzt überarbeite ich das erste Kapitel. Und nach dem zweiten und dritten und vierten Teil der Überarbeitung schaut mein erstes Kapitel jetzt so aus, dass es akzeptabel ist. Und dann, wenn das so wäre, sagen wir 3 Überarbeitungen des ersten Kapitels, dann könnte man da herauslesen, was ihm im Laufe der Zeit wichtiger, weniger wichtig gewesen ist und worauf dann letztlich hinausgekommen ist. Das stimmt so nicht, sondern das ist tatsächlich wirrer in einer gewissen Weise. Es gibt, wenn man sich, das werde ich dann zeigen, wenn ich über die 1 bis 4 Paragraphen spreche, es gibt in dieser Entwicklung der 1 bis 4 Paragraphen Dead Ends, es gibt sozusagen Stellen, da arbeitet er in eine sachliche Art und Weise weiter und tut dann nicht weiter. Und beim nächsten Mal, wenn er vom Augustinus redet, greift er zurück auf ganz was anderes, was mittlerweile schon ausgeschieden war und was er jetzt dann wieder reinnimmt. Das heißt, es ist auch keine lineare Entwicklung. Es ist aber das eine, was man also mit Sicherheit sagen kann, wenn man sich's genau ansieht, dann sieht man ihn beim Arbeiten, dann sieht man gerade durch die Akzentverschiebung und durch das, was er an der Stelle alles rauf beschwört, sieht man, was der gedankliche Kontext dieser ersten 4 Paragraphen ist. Die Frage, was davon die philosophische Relevanz ist und also was man davon einklammern kann, was man sagen kann, okay, das läuft jetzt leer, ja, ich muss nicht jeden Strich mit philosophischem Extrainhalt beladen. Aber wo gibt es entscheidende Dinge? Das ist eine Sache, die letztlich natürlich nicht durch das Wälzen von Varianten geklärt werden kann. Sozusagen der Zugriff, das Risiko zu sagen, okay, das ist jetzt der Variantenreichtum, das ist die Topologie. Und in der Topologie sage ich euch jetzt, das ist der wichtige Zug, ja? Diesen Zugriff muss er Interpretation nach wie vor leisten. Vor allem, also und das sollte ich jetzt durch Ihren Hinweis eben auch noch motiviert extra sagen, die Tatsache, dass man in der Topologie so eine Zeitlinie durchziehen kann und gewisse Pfeile machen oder nicht machen, ja, die sagt nun sicher nichts über die lineare philosophische Progression in dem Ding. Und das sage ich jetzt auch in dem Zusammenhang, gut, dass Sie mich daran erinnern, ich habe das mitgebracht, der Alois Picher hat alle Stellen, um die es da geht, hat er synoptisch zusammengestellt in seiner Arbeit auch. Ich habe das kopiert, ich lege das Ding in den Seminarapparat. Sie können sich auf diese Art und Weise ist doch praktischer. Ich meine, im Prinzip haben Sie es ja in der Wittgenstein-Web-Präsentation auch, aber es ist doch um vieles praktischer, das Sie auch bei der Hand zu haben. Und Sie können es sich also jetzt echt ansehen, worin die Sachen bestehen und was Dubletten sind und wo neue Dinge sozusagen vorkommen. Ich werde das, das wäre natürlich hochlohnend, ich werde das aber nur ansatzweise Ihnen sagen. Also ich werde eine Interpretation, so eine erste konventionelle Interpretation von dem geben, wo ich darauf hinweisen werde, wo sozusagen wichtige Schnittpunkte und Wegabzweigungen sich befinden, aber die detaillierte Gesamtinterpretation dieser vier Sachen wird also mein Anliegen hier nicht sein. Ist das halbwegs? Geht das halbwegs? Sonst noch? Dann habe ich noch Zeit, zu der dritten Skizze zu kommen, die also von den ersten drei Paragraphen tatsächlich handelt. Übrigens, hören Sie sich das an, ich hoffe, Sie haben es nicht vergessen, Augustinus und Wittgenstein zum heutigen Thema. Das ist die Radio Orange-Sendung und dient, glaube ich, wirklich zu einer sehr schönen Ergänzung dessen, was ich Ihnen hier gesagt habe, nämlich wie fängt man damit an, wie geht man damit um, dass das am Beginn der Untersuchungen ist. Hier ist jetzt die Skizze der ersten vier Paragraphen. Ich habe Ihnen schon gesagt, also das sollten wir jetzt aber doch im Sinne der Heldenverehrung uns ansehen, wenn ich das schon am Anfang genannt habe, das Manuskript 111 aus dem Jahre, wie Sie sehen, 31. Da werde ich Ihnen das nächste Mal werde ich Ihnen ein bisschen Kontext geben. Es ist nicht uninteressant zu sehen, wo diese, also da bin ich jetzt bei der Astrologie, nicht? Also soweit muss ich der Astrologie an dieser Stelle Tribut zollen. Worin besteht Astrologie, nicht? Astrologie ist die Lehre davon, dass man sich Gedanken macht, was die Konstellation zur Zeit der Entstehung eines Lebewesens, eines menschlichen Lebewesens ist. Nicht? Also kommt aus der Idee, dass was alles rundherum stattgefunden hat, zu dem Zeitpunkt, an dem jemand in das Leben tritt, dass das mit dem Leben was zu tun hat. Also dieser astrologische Interpretationsansatz ist beim Wittgenstein doch nicht ganz, also nicht ganz absurd. Vor allem, ich werde dann zeigen, dass das einen systematischen Grund hat. Also wo man kann zumindest einen systematischen Grund damit angeben, der mich sehr interessiert, weil ich da wiederum auf das Manuskript 115, erster Teil, zurückkommen kann. Es ist diese Augustinus-Passage in einem, gleich am Anfang, wie es auftritt, in einem Zusammenhang mit Vorstellung und Abbildung und Bild. Also die Bilddiskussionen vom vergangenen Mal passen da sehr, sehr gut rein. Das sieht man dann auch im Manuskript 115, zweiter Teil. Das ist interessanterweise etwas, was verloren geht. So kann man auch noch auf Ihre Frage antworten, was denn die Topologie zu tun hat mit dem philosophischen Gehalt. Interessanterweise ist es so, dass diese Augustinus-Geschichten mit dem Sprachlernen, wie lernen wir Sprache, an vielen Zwischenstufen zusammenhängt, in einem engen Nachbarschaftsverhältnis mit der Frage nach Bild, Erinnerung, Vorstellung. Und es ist interessant, dass das wegfällt, zum Beispiel. Und ich könnte mir jetzt nicht, also am Ende ist es nicht mehr da, ja. Also zu Beginn der Spätfassung der philosophischen Untersuchungen ist dieser ganze Komplex nicht mehr im Spiel drinnen. Und jetzt ist es ganz klar, dass man sagen könnte, da muss wohl eine Absicht dahinter sein. Er hat sich für was anderes entschieden. Ja? Er hat sich zum Beispiel entschieden dafür, dass er da mit den Sprachspielen weitermacht und nicht mit dem Bildproblem. Ja? Es ist aber nicht ausgemacht an der Stelle, dass nicht beides interessant ist. Je nachdem, wie man das Ding vergewichtet, nicht? Und wo man jetzt reinschaut in dieser Abfolge, ist der Kontext ein anderer. Der erste Kontext, um das noch einmal zu zelebrieren, der erste Kontext ist also der, wo er, solche Sachen sagt, da ist es noch, vorher das mit Napoleon ist da, glaube ich, eine Geschichte, die manche von Ihnen kennen werden. Also es geht zwar nicht im 115 am Anfang geht es nicht um den Napoleon, aber nämlich nicht so, wie wir es besprochen haben, aber im Prinzip ist das der ganze Themenbereich, der hier angesprochen ist und in 114, von dem 115 ja eine unmittelbare Fortsetzung ist, kommt. Wenn das Bild die Krönung Napoleons darstellen soll, so müsste man das nicht darunter schreiben, wenn es im Bild enthalten wäre, wenn es also auch in der bloßen Beschreibung des Bildes mitbeschrieben wäre. Und da könnte man nun den Unterschied zwischen Gedanken und Bild scharf fassen, indem man sagt, dass die Beschreibung des Gedankens und so weiter. Lasse ich jetzt mal, aber das ist ein wichtiger Punkt, auf den komme ich zu sprechen, dass es hier um das Bild geht. Und dann wird das Ding präludiert. Sie sehen, da hat er einen Sokrates-Schwerpunkt in seinem Manuskript über Vorstellung. Da zitiert er aus dem Theaetetos und sagt dann hier weiter, da kommt noch einmal das Bild, nicht? Warum nennen wir es das Bild dieses Menschen? Und dann sagt er, das ist am 14. Juli 1931, Augustinus über das Lernen der Sprache. Das ist nur eine kurze Notiz, das führt er am 14. nicht weiter. Und am 15. Juli ist es dann soweit, das ist hier der erste Eintrag, Augustinus, wenn er vom Lernen der Sprache redet, redet ausschließlich davon, wie wir den Dingen Namen beilegen oder die Namen der Dinge verwenden. Also da wäre ich einsteigen, da werde ich ein bisschen was sagen darüber, wie das zu verstehen ist. Und jetzt schauen wir uns das an, weil das wollen wir doch sehen, wie gesagt. Augustinus über das Lernen der Sprache. Sie haben nichts. Uiui. Fünf. Das ist allerdings leider etwas dunkel. Muss man doch. Das ist zu dunkel. Jetzt bin ich nicht sicher. Warten Sie mal, das ist Nummer 19. 19 habe ich, glaube ich. Also wenn ich Ihnen das schon versprochen habe, dann steige ich da mal raus. Mal schauen, ob ich das schnell finde. Ich sage Ihnen was, ich zeige es Ihnen zu Beginn des nächsten Mals, bevor ich mich da herumspiele. Danke.